Hallo und herzlich willkommen zum Gottesdienst der Gemeinde mit Profil. Wir wünschen dir eine gute Zeit mit der nachfolgenden Predigt und Gottes Segen.
Dieses Ich und Ich und welchen Stellenwert heutzutage diese Ich-Zentriertheit, diese Ich-Bezogenheit in unserem Leben hat. Wir leben in einer Zeit, zumindest in der westlichen, in unserer Welt, drehen wir uns ganz oft um unsere eigene Achse. Wenn wir über Demut, Hochmut sprechen, dann hat es gar nicht so viel in unserem Kern zu tun, dass wir uns ganz groß fühlen oder ganz toll, sondern es geht mehr darum, wenn wir über Hochmut nachdenken, dass wir uns permanent mit uns selbst beschäftigen. Und oft sind es Gedanken der Dunkelheit. Das sind Gedanken, die ganz oft immer in eine Spirale, in eine Ich-Spirale sich münden. Und Demut bedeutet in unserem Fall nicht, dass wir uns erniedrigen müssen, oh, wir sind schlecht, wir sind doof und wir können gar nichts, sondern Demut hat bei uns einen ganz großen Stellenwert, wenn wir verstehen, uns nicht zu wichtig in diesem ganzen Leben, in diesem ganzen Kosmos zu nehmen. Und damit ist gar nicht gemeint, dass wir nicht wichtig sind, sondern dass wir den Wert von Jesus auf jeden Fall schon bestätigt bekommen haben. Aber wenn wir nur an uns denken, wenn unsere Gedanken sich immer wieder in diesem Ich führen, dann verbietet es uns den Blick zu Jesus am Ende. Und er selbst sagt, ich bin, der ich bin. Er nutzt eigentlich dieses Wort, ich bin es. Ich bin Gott und bleibe Gott. Unabhängig, wie viel ich, Domenico, davon erkenne. Er bleibt Gott. Und das soll uns Leichtigkeit geben. Denn in der Tiefe ging es darum, Gottes Existenz zu erkennen und unsere menschlichen Grenzen anzunehmen. Dazu braucht es den richtigen Blickwinkel auf unser Leben. Die Sichtweisen des griechischen und hebräischen Denken haben wir unter die Lupe genommen. Könnt ihr euch erinnern? Während unser griechisch Denken, das ist unsere Prägung, versuchen wir immer alles zu verstehen und dann erst zu glauben. Das hebräische Denken ist verankert, es anzunehmen. Es zu glauben und die Erkenntnis zu erlangen. Das ist ein Unterschied. Geschichten wie Jona, der 3 Tage im Bauch eines Fisches war, kriegen einen ganz anderen Stellenwert. Wir versuchen wissenschaftlich zu erklären, wie konnte das möglich sein? Die Magensäure, da ist irgendwas passiert. Das hebräische Denken sagt, nein, ich glaube es. Egal wie stark die Magensäure war. Ich glaube, dass Gott es zugelassen hat, dass Jona da überlebt. Oder so wie Mose, als er das Meer geteilt hat. Viele würden sagen, besonders in der Nordsee, ja, das war ja Ebbe. Ja. Ich möchte glauben, dass Gott eine Straße durchgezogen hat. Ja? Ich möchte es zulassen. Ich möchte es nicht auf meine Begrenzung des Verstandes fokussieren lassen. Und dann haben wir auch weitergemacht mit der nächsten Predigt, wo Jörg und Christine über die Jahreslosung gesprochen haben. Siehe, ich mache alles neu. Da haben die ausdrücklich festgelegt, dass Erneuerung heute beginnt. Dass der Himmel ein Stück weit schon jetzt begonnen hat. Und dass wir trotz der Tatsachen, dass wir in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt, hier das alles erleben, dass wir diesen Frieden haben, trotz der ganzen Umstände. Wir kennen das alle. Und dass wir dieses Vertrauen haben. Ein Vertrauen, was leider oft mit unserer Vergänglichkeit in Kollision kommt, aber da wahrer Glaube auch entsteht. Und letzte Woche hat Martina über die Tür gepredigt. Mir ist ein besonderes Bild über die Tür hängen geblieben, Martina. Du besuchst ja alte Gebäude gerne, gell? Und als erstes betrachtest du diese große oder kleine Tür, je nachdem, wie sie gebaut ist, und machst dir Gedanken darüber, wer als erstes hindurchgegangen ist, wie viele dort schon passiert sind, wie viele auch hinausgegangen sind, wer sich da eingeschlossen hat und Schutz gesucht hat, wer Barrieren aufgebaut hat aus Enttäuschung, wer aber auch die Tür wieder geöffnet hat aus der Versöhnung her und es gewagt hat, wieder zu vertrauen, sich verletzbar zu machen. Jesus sagt zu uns Menschen und zum Leben, er ist die Tür. Er sagt nicht, er hat irgendeine Tür, er ist die Tür in diesem Ich Bin, in dieser Gottesbezeichnung. Er sagt, er ist der Zugang, die Sicherheit und die Einladung zum Leben, der Versöhnung und zum Frieden. Und heute kommen wir zum nächsten Thema. Jesus führt uns mit seinem Ich Bin-Aussagen weiter und sagt Folgendes in der Bibelstelle im Johannesevangelium. Johannesevangelium 8, Vers 12. Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Ihr merkt es, Jesus beginnt mit dem Ich Bin-Statement. Ich bin das Licht. Er sagt es ausdrücklich, er legt es fest, dass er das Licht bringt. Er sagt nicht nur, wo wir es finden können. Hier gibt es vielleicht eine Möglichkeit oder was anderes. Er bezeugt seine Existenz, indem er selbst das Licht ist. Er gibt Orientierung. Er ist Orientierung. Er ist Gottes Gegenwart. Interessanterweise manifestiert sich Jesus als Licht in einer Phase, wo Licht in einem erinnerungsreichen und traditionellen Ereignis zelebriert wird. Zu diesem Zeitpunkt fand nämlich das jährliche Laubhüttenfest statt. Das Laubhüttenfest erinnerte an dem Volk, dass sie aus der Sklaverei befreit wurden, dass sie aus Ägypten hinfortgeführt wurden, dass sie sich aber auch in der Wüste befanden, dass Gott sie versorgte, dass sie seine Führung Tag und Nacht erlebten und seine Gegenwart spürten. Die Menschen erinnerten sich an die Festlichkeit, dass Gott sein Volk nicht alleine gelassen hat und dass er sie durch diese Wüste hindurch auf das versprochene Land führte. Warum geht es oft, zumindest in meinen Themen, über die Wüste? Auch beim Gott-Erleben-Kurs haben wir viel über die Wüste gesprochen. Ich glaube, dass diese Erinnerungen für die Israeliten heute noch ganz wichtig sind. Die Wüste hat nämlich eine zentrale Rolle in unserem Leben. Denn es gibt uns ein Gefühl der Übergangszeit, der Übergangsphase. Und in dieser Übergangsphase finden wir den Bezug zu unserem Leben. Denn dieser Ort, dieser Moment gibt uns die Hoffnung und die Verheißung und das Versprechen, dass am Ende der Reise alles gut wird. Ich glaube, es gibt uns Hoffnung. Die Wüste ist aber auch ein extremer Ort. Welche Verbindung haben wir dazu? Eigentlich gar keine. Vielleicht vor 10 Tagen, als es so warm war, haben wir ein bisschen spüren können, was es bedeutet, wie die Wärme uns einfach fertig machen kann. Aber an sich verbinden wir diesen Ort mit sehr warmen Verhältnissen. Vielleicht doch, dass er sich im Grunde sehr einsam anfühlt und dass am Ende da gar nicht so richtig was lebt, gell? Wir sehen da eher eine tote Ebene. Die Wüste ist aber alles andere als nur diese Eigenschaften. Es herrschen in der Wüste Extreme, die sich von Grund auf unterscheiden. Die Tage, die eine unerträgliche Hitze und Trockenheit uns in die Knie zwingen kann, aber auch die Nacht, die dich durch die eisigen Temperaturen auch das Leben kosten können. Es ist eine Kontroverse und nicht nur in irgendeiner zeitlichen Phase von einem Jahr. Jeden Tag macht die Wüste diesen schmalen Grat, diese Extreme von heiß zur eisigen Kälte. Und das Besondere auch daran ist, dass die Wüste in der Nacht auf sehr bemerkenswerte Weise zum Leben erwacht. Da kommen Sachen hoch, die sich tagsüber gar nicht zeigen. Speziell in deiner Nacht lauern große Gefahren. Deshalb ist das Licht von immenser Bedeutung. Und für das Licht sorgte Gott selbst durch die Feuersäule. Daran haben sich die Menschen erinnert. In dieser Nacht war Gott durch die Feuersäule sichtbar. Er gab in seiner Gegenwart Licht, Wärme, Orientierung, Sicherheit und Schutz. Am Tage war die Wolke da, die Schatten spendete, und in der Nacht diese Feuersäule, dieses Licht. Und auch hier sehen wir, dass Gott zu jedem Zeitpunkt die nötigen Mittel hatte, um voranzukommen. Ihr Lieben, durch diese wichtige Erinnerung feierte das Volk das Laubhüttenfest. Es war eine wunderschöne Lichtzeremonie. Also dieses Lichterfest in Bad Liebenzell war nichts dagegen. Ihr müsst euch das mal vorstellen, im Tempel, da wurden 4 große Leuchter mit 16 großen Lampen angezündet. Es wurde getanzt, es wurde gesungen. Und wer sich mit dem Volk Israel oder mit der Kultur Israels beschäftigt, da sind die Lieder voll oft mit diesen Mäuls so behaftet. So, es ist sehr orientalisch, es hat einen schönen Klang. Also ich liebe das. Ne? Es hat so etwas Melancholisches an sich, aber es war wirklich ausnahmslos eine wunderbare Veranstaltung. Und die Menschen haben es geliebt. Es war eine der 3 großen Feten im ganzen Jahr. Das heißt, das Volk und die Obrigkeiten haben sich sehr viel Mühe gegeben, um das zu einem unvergesslichen Event zu machen. In dieser ganzen Schönheit, in dieser ganzen Lichtzeremonie kommt Jesus und sagt und legt auch damit fest, dass er das Licht ist. Und wer ihm nachfolgt, der wird nicht im Dunkeln wandeln. Der wird das Licht erkennen. Es ist schon krass, dass Jesus genau in dieser Feier reinkommt und sagt, das, was ihr anbetet, das, an was ihr euch jedes Jahr erinnert, dass Gott euch durch die Nacht geführt hat, dass Gott bei euch ist, alle Zeit, dass Gott euch den Weg zeigt, auch vielleicht da, wo manchmal kein Weg sichtbar ist. Das alles, das erfüllt sich in meiner Präsenz, in meiner Existenz. Das bin ich, ihr Lieben, was ihr gerade euch in Erinnerung ruft. Und die Feuersäule, die in der ganzen Nacht leuchtete, war interessanterweise nicht irgendwann mal aus, wenn die Menschen schlafen gegangen sind, wenn die Zelten zugemacht wurden. Das ist ein interessanter Aspekt, ihr Lieben. Die Feuersäule brannte die ganze Nacht, auch wenn geschlafen wurde, auch wenn die Augen geschlossen wurden, auch wenn sogar weggeschaut wurde. Es brannte die ganze Nacht. Auch wir, ihr Lieben, schließen manchmal unsere Augen. Wir nehmen Jesus nicht wahr. Wir entfernen uns. Wir drehen uns um. Und manchmal tappen wir so arg in diesen finsteren Gewässern, dass wir keinen Überblick mehr haben, keinen Durchblick. Ich möchte euch aber ausdrücklich sagen, Gott hört nicht auf zu leuchten, nur weil wir aufhören hinzuschauen. Merkt euch das. Gott hört nicht auf zu leuchten, nur weil wir aufhören hinzuschauen. Er bleibt gegenwärtig. Er ist treu. Er zeigt uns den Weg, er gibt uns den nötigen Schutz und er erwärmt unser Herz. Er sorgt dafür, dass wir fühlbar werden. Vielleicht befindest du dich aktuell in einer Wüstenzeit. Vielleicht befindest du dich im Dunkeln. Vielleicht ist es kalt um dich herum, orientierungslos, so leer wie die Wüste. Es mag sein, dass sich das alles gerade so anstrengend fühlt. Vielleicht hast du auch aus Enttäuschung deine Augen verschlossen. Aus der Frust, aus der Bitterkeit. Vielleicht ist es auch eine Weile her, wo du das Licht Jesu zugelassen hast. Wisst ihr, die Wüste erwacht in der Nacht auf besondere Weise. Tagsüber ist alles verborgen. Da kriegen wir es irgendwie hin, uns zusammenzureißen. Ich glaube, wir kennen das alle, mehr oder weniger. In der Dunkelheit aber kommen Sachen an die Oberfläche. Vom Underground zum Overground. Die kommen. Und vielleicht erkennen wir die gar nicht so richtig. Denn wir sind Meister, im Dunkeln zu bleiben. Weil wir Sachen nicht wahrhaben wollen. Wir spüren es in einer Ebene, dass da irgendetwas nicht stimmt. Es ist da, aber wir können es nicht erkennen. Vielleicht sind es Raubtiere, giftige Tiere. Hinbildlich gesehen Süchte, Bitterkeit, Neid, Hinterlist, Lügen, Heuchelei, Konflikte, die schon lange gelöst werden müssen. Wenn wir uns die Augen verschließen und denken, dass wir nichts sehen, kultiviert sich dieses Verborgene weiter und breitet letztlich seine Wurzeln aus. Es geht so in die Tiefe. dass wir es für normal empfinden, dass es Teil unseres Lebens gesehen wird. Und ich möchte euch Mut machen, ich möchte uns Mut machen, dass nur Jesus dieses Verborgene aufdecken kann. Er ist unsere Feuersäule im Leben. Er ist die Feuersäule. Und dieses Licht, das ist gar nicht so mit dem Licht zu vergleichen, was wir heute gewöhnt sind. Dieses Licht kommt in seiner Sanftheit. Dieses Licht überfordert uns nicht. Dieses Licht klopft täglich an und möchte uns das herausführen lassen, was schon lange raus muss. Er möchte, dass wir es auch sehen, egal wie schmerzvoll das ist, egal wie eine Sucht sich schön geredet wird. Wisst ihr, süchtige Menschen sagen oft, ich könnte von heute auf morgen aufhören. Ich war bei einem Kumpel vor über 10 Jahren, der spielsüchtig ist. Der hat mir gesagt, Domenico, ich könnte von heute auf morgen aufhören. Es macht mir einfach Spaß. Ja? Wenn ein Süchtiger sagt, ich könnte von heute auf morgen aufhören, dann hat er noch nicht begriffen, worum es geht. Wenn du eine Sucht bekämpfen möchtest, musst du annehmen, musst du das sehen, was Gott dir aufzeigt. Ob es jetzt Drogen, Alkohol, Pornosucht, ob es Mediensucht ist, schaffst immer noch nicht, unter 3 Stunden am Tag zu sein. Und ich kann von mir aus nicht sagen, ich könnte von heute auf morgen aufhören. Ja? Es muss anerkannt werden. Vielleicht sind es auch die Ebene des Neides. Boah, es ist so schwierig zuzugeben, dass man neidisch ist. So schwierig. Bevor wir erkennen und annehmen, dass wir neidisch sind, kommen ganz viele Floskeln vorher. Ja, Mensch, die hat mich enttäuscht. Oh, der soll nicht so angeben. Ja, die denken ja auch, diese Familie denkt auch, die ist heilig. Für wen halten die sich überhaupt? Wie können die mich überhaupt verurteilen? Neid versteckt sich auf ganz besondere Art und Weise. Es ist wie eine Schlange, die so im Sand herumwühlt und dann nachts aber langsam rausguckt. Vielleicht ist es aber auch Heuchelei. Ein ganz altes Wort. Viele, die gläubig aufgewachsen sind, haben es ganz oft von ihren Eltern gehört. Heuchel nicht, heuchel nicht, heuchel nicht. Und dabei wissen wir gar nicht, was es überhaupt bedeutet. Heuchelei bedeutet ein Lebensumstand, wo wir irgendwo an einem Zeitpunkt gedacht haben, hey, so kann es doch weitergehen, so kann man doch leben. Und du hast tausend Gründe, um Heuchelei zuzulassen, weil eine Heuchelei immer damit beginnt, dass aus einer herausfordernden Situation wir uns aus Scham nicht aufdecken lassen möchten. Warum? Weil wir Menschen enttäuschen könnten. Weil wir unsere Familienangehörigen enttäuschen könnten. Weil ich nicht mein Gesicht verlieren will vor euch. Und dann etabliert sich das und entwickelt sich zu einem ganz normalen Empfinden. Und wir verwaschen das Evangelium. Wir verwaschen die Gnade Gottes, die er für uns bereithält. Wir verwaschen das Licht, was er uns in unserem Herzen hineinstrahlen möchte. Vielleicht sind das aber auch Konflikte. Ich muss ihn doch nicht lieben. Das ist der beste Satz. Ich kann doch nicht jeden lieben. Ich muss doch nicht mit jedem gut sein. Diese Sätze sind an sich ja nicht falsch, weil die Realität uns ja oft genug sagt. Ich kann ja nicht mit jedem Best Friend sein. Aber nutzt das nicht als Ausrede, um diese Bitterkeit, um diesen Schmerz irgendwie in dich drin zu lassen. Klingt vielleicht ein bisschen hart, ihr Lieben, aber mein Wunsch ist es, dass ihr dadurch einfach befreit wird. Es soll keine Hausaufgabe werden. Es soll keine Hammerregel sein. Es soll eine Befreiung sein. Etwas, was wir aufdecken lassen können. Durch Jesus. Er identifiziert. Er zeigt auf. Wir sind nicht auf uns alleine gestellt. Wenn wir uns aber die Augen verschließen und denken, dass wir nicht gesehen werden, schlägt es ganz tiefe Wurzeln. Es ist wie ein geistlicher Tumor am Ende. Und der verbreitet seine Metastasen. Und du fragst dich, warum gibt es in dem Punkt meines Lebens so eine Herausforderung? Und vor allem verlierst du irgendwann mal den Blick und den Zusammenhang von dem eigentlichen Grundproblem. Es gibt aber auch ein Licht, ihr Lieben, was künstlich ist. Ein Licht, was nach Licht aussieht, aber kein Licht ist. Wir denken oft, dass der Feind nur die Dunkelheit bevorzugt. Ich sage dazu, auf keinen Fall. Nicht umsonst wird Satan auch, wie wird er genannt? Wie? Engel des Lichts, Luzifer. Also nicht der Kater von Aschenputtel. Luzifer persönlich. Und es wird mit Lichtträger übersetzt. Nicht umsonst. Er hatte eine gute Karriere im Himmel. Er war der hellste Engel, der leuchtendste Stern. Und in seinem monströsen Neid versucht er heute noch, Gott nachzuahmen. Es ist eine billige Kopie. Im 2. Korinther 11, 14 steht geschrieben, dass der Satan selbst verkleidet als Engel ist, als Engel des Lichts. Das bedeutet, er kommt selten mit der ganz offensichtlichen Finsternis. Diese ganzen Horrorfilme, die wir sehen, ne? Ihr wisst genauso. Das Leben sieht nicht so aus. Der präsentiert sich doch nicht so wie ein Horrorfilm. Oder? Er kommt selten mit der absoluten Finsternis. Er kommt mit etwas, was nach Licht aussieht. Es ist ein falscher Glanz. Es wirkt vielleicht attraktiv. Aber letztlich ist es eine billige Kopie. Es ist ein Fake. Ich hatte gestern bei der Autofahrt, also ich habe zwei Seiten meiner Predigt heute gestern Abend noch weggestrichen, weil das irgendwie nicht gepasst hat. Und bei der Autofahrt hatte ich das Bild von Las Vegas. Vegas. Die Stadt, die niemals schläft. Die Stadt der künstlichen Lichter. Nicht die Stadt der Lichter, das ist Paris. Die Stadt der künstlichen Lichter. Vegas steht heute vielleicht sinnbildlich für all die Unruhe in unserer Gesellschaft, die sich verbreitet. Erkennt ihr den Fake? Die billige Kopie? Merkt ihr, dass Satan eigentlich so sein will wie Gott? Er hat es immer noch nicht aufgegeben. Er versucht es. In der Offenbarung 22, Vers 5 steht geschrieben, dass über die neue Stadt Jerusalem, dass da keine Nacht mehr sein wird. Denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten. Und wir erleben in unserer Welt das künstliche Licht, was uns nicht mehr in die Ruhe führen möchte. Was ist denn aber das Original? Ich habe immer noch den Gedanken, du kannst dich mit den Fälschungen befassen. Das habe ich in einer guten Predigt gehört. Du kannst dich permanent damit beschäftigen, auf YouTube, wie man in die Irre geführt wird. Gerade heute, auch im Glauben, im Christentum. Stundenlang kannst du dir irgendwelche Fälschungen angucken, damit du jede Art und Weise erkennst. Es gibt einen leichteren Weg. Beschäftige dich mit dem Original. Denn wenn du dich mit Jesus beschäftigst, wenn du auf ihn schaust, wirst du die Fälschung sowieso erkennen. Verlier bitte nicht so viel Zeit, wie viel Irrlehre. Es ist so viel, ihr Lieben. Das kann dich auffressen. Das kann Ängste in dich hervorrufen, die nicht gesund sind und die vor allem nicht förderlich sind. Dieses ewige Leuchten, was das Lamm Gottes, was Jesus für uns bereithält, das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Die Schöpfung beginnt nämlich mit dem Licht. Es werde Licht. War nicht die Sonne. Es war das Licht Jesu. In diesem Licht lebte der Mensch ohne Scham. Der Mensch war vor dem Licht Gottes aufrichtig, transparent und unbekümmert. Ich glaube, das, was Jörg und Christine gesagt hat, dass ein Stück Himmel bei uns schon begonnen hat, diese Momente der Aufrichtigkeit, der Transparenz, der Unbekümmertheit, die spüren wir ab und zu, oder? Manchmal sind die da. Das ist dieses Stück Himmel, was wir fühlen und denken, oh, warum kann es denn nicht immer so sein? Wer hatte das schon mal? Ich glaube, ich hoffe, jeder. Warum kann das denn nicht immer so sein? dann kriegt man diese Lust, ich will endlich da in die Ewigkeit. Und ich freue mich. Das sind kurze Momente, Stücke vom Himmel. Durch den Moment der Sünde aber hat uns ein Reflex komplett übernommen. Reflexe, ihr Lieben, das sind Reaktionen auf Situationen. Wenn du schlimme Fehler in deinem Leben gemacht hast, die du ganz arg bereust, sind die ganz oft aus dem Reflex passiert. Ob das vielleicht körperliche Gewalt ist, manchmal, oh, es war ein Reflex, Batsch. Oder vielleicht du etwas ganz Schmerzhaftes zu einem anderen gesagt hast. Vielleicht hast du jemanden auch so enttäuscht und im Stich gelassen, aus einem Reflex. Weil wir in dieser Dunkelheit nicht erkennen können, wie wir mit gewissen Situationen umgehen müssen. Wenn wir den Überblick verlieren, wenn wir die Situation nicht mehr einordnen können, schaltet sich unser Reflex ein. Wir handeln trotzdem. Wie oft passiert es uns? Jetzt kannst du den Scheinwerfer mal anmachen. Wir reden ja immer von Bekehrung, Umkehr. Sich Gott zuwenden. Ich weiß noch, als ich mich bekehrte, habe ich das meinen Kumpels gesagt, die nicht geglaubt haben. Ich habe mich bekehrt. Was willst du? Was bedeutet das? Die Bekehrung zeigt eigentlich, dass wir von Gott nie weit entfernt waren, sondern dass ein Richtungswechsel stattgefunden hat durch unsere Sünde. Ihr Lieben, wenn ich mich vom Licht abkehre, ist das mein Schatten. Ihr seht es, oder die meisten hoffentlich. In diesem Schatten verstecken wir unsere ganzen Ängste. Aus Scham nehmen wir Sachen und verbunkern Tiefen, die wir irgendwann mal selbst gar nicht identifizieren können. Deswegen ist die Bekehrung so wichtig. Und vielleicht ist es erstmal so, boah, meine Güte, Herr, ich habe es nicht verdient. Es ist zu hell. Doch Jesus schlägt diese Brücke. Er sagt, es ist möglich durch mich, nicht durch dich, nicht durch mich, sondern durch ihn. Das möchte ich euch als Bild geben, ihr Lieben. Jesus möchte uns befreien. Denn so beginnt unsere Ewigkeit im wahren Licht. Aber dazu bedarf es, sich zu entscheiden. Du musst dich entscheiden, ich muss mich entscheiden. Jeder von uns muss sich entscheiden, sich zu drehen, sich umzukehren, sich hinzugeben. Alles ihm aufzuzeigen und nicht, ach ja, du weißt sowieso alles. Hört bitte auf damit zu sagen, du weißt sowieso alles. Es hat die richtige Wirkung, wenn wir sagen, ich nehme das, was ich selber nicht sehen möchte und gebe es dir und halte es aus, egal wie eklig diese eine Sache sein mag. Und spüre gleichzeitig die unfassbare Vergebung und Gnade und Liebe Gottes, wo er sagt, mein Kind, ich weiß, dass es nicht gut ist. Ich weiß, dass es eklig ist. Und trotzdem liebe ich dich so sehr, dass ich alles gegeben habe. Das ist das göttliche Licht, was in uns wirken möchte. Die Wüste ist Teil unseres Lebens. Ich hoffe, ihr könnt die Wüste ein bisschen positiver heute betrachten. Interessanterweise wurde Vegas auch in der Wüste gebaut. Spannend, gell? Der Mensch versucht da irgendwie was Schönes und das ist heute ein teuflischer Ort. Ehen gehen dadurch kaputt, Beziehungen gehen dadurch kaputt, weil so viel Sucht, so viel Unkontrolliertheit, so viel Schmerz sich an diesem Ort summiert. Wo ist dein Vegas? Wo ist dein künstliches Licht? Das darfst du heute mitnehmen. Und diese Feuersäule, ihr Lieben, Vegas hat eine Art und Weise, durch diese ganzen verschiedenen Lichter erkennen wir nicht das wahre Licht. Jetzt könntet ihr euch fragen, ja, warum macht Jesus nicht dieses Licht so groß, dass wir alle das sehen können? Ich glaube, dass durch unser freier Wille, wir immer wieder dieses Licht nicht sehen wollen. Es nervt, denn unsere Selbstgerechtigkeit und unsere Selbstüberhöhung gibt uns immer einen Strich durch die Rechnung. Eva, du kannst dieses Licht jetzt mal ausmachen. Wenn eine Ruhe in unserem Leben einkehrt, wenn wir es schaffen zu sagen, okay, wir werden ruhiger, wir ruhen in Jesus, werden wir ihn erkennen. Aber dazu bedarf es, dass unsere Umgebung auch dieses künstliche Licht abschaffen lässt. Von ihm persönlich. Wenn der ganze Raum behellt ist, werdet ihr die Kerze nicht wahrnehmen, oder? So ist es einfacher. Und ich möchte uns Mut machen, dass wir uns befreien von diesem ganzen Künstlichen, von dem allem, was uns vielleicht Sicherheit geben mag. Denn Jesus ist in seiner Sanftheit und in seiner Liebe nahbar. Jesus lädt uns heute ein, ihm neu zu folgen. Er sagt, folge mir nach. Das ist ein Unterschied. Wie oft sprechen wir Gebete erst, nachdem wir schon Entscheidungen getroffen haben? Wir befinden uns in unserer Entscheidung an diesem Ort und dann, Herr, segne doch bitte das, was ich vorhab. Es wäre doch einfacher, wenn wir darauf warten und ihm nachfolgen. Herr, wo gehst du hin? Und zeig mir den Weg, wie ich dir nachfolgen kann. Es ist viel leichter. Folge ihm nach. Vielleicht heute zum ersten Mal. Vielleicht auch nach langer Zeit wieder. Vielleicht inmitten einer dunklen Zeit. Jesus sagt, ich bin das Licht. Wer ihm folgt, bleibt nicht in der Finsternis. Er bleibt nicht in der Kälte. Er bleibt nicht orientierungslos, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Ich möchte mit euch ein kleines Lied entstimmen. Ich habe zwei Verse mit für euch. Es ist die Melodie des hebräischen, der hebräischen Hymne, aber ein deutscher Text. Lasst uns den zusammen singen. Wer das Lied nicht kennt, kann mitsingen. Es ist ein schönes Lied, ganz viel Moll mit drin.
Zünde an dein Feuer, hell im Herzen mir, hell möge es brennen, lieber Heiland dir. Was ich bin und habe, soll dein eigen sein. In deine Hände schließe fest mich ein. Quelle des Lebens und der Freudenquell. Du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not. Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott.
Amen.
Ja, Herr, das wünschen wir uns von ganzem Herzen, dass du neu dein Feuer entzündest, dass wir von ganzem Herzen dir nachfolgen, dass wir eng bei dir sind, dass wir ganz nah an deinem Herzen sind. Danke, dass du das immer wieder schenkst. Danke für deine Gnade und für deine Liebe. Amen. Die Tanja möchte uns noch was erzählen.
Ja, das kam mir jetzt gerade so in Bezug auf Licht. Wir durften gestern auch Licht sein, gell? Und zwar waren wir in Pforzheim und da stehen ja überall Klaviers rum in der Sommerzeit und da kann jeder hingehen und spielen, so. Und wir haben das natürlich genutzt, also das war, hat einer organisiert aus Pforzheim, dass alle aus allen Gemeinden in Pforzheim, das so überregional, wir haben uns zusammengeschlossen, wir haben 4 Klaviers besetzt und haben zusammen gesungen. So, in verschiedenen Orten. Und das war richtig toll, diese Einheit unter uns Christen. Es ging nicht von einer Gemeinde aus, es ging wirklich von mehreren Gemeinden aus. und wir wirklich da Gott groß gemacht haben, Jesus wirklich verkündet haben. Die Leute saßen da schön in die Cafés, gell, und haben dann zugehört. War zwar jetzt nicht immer so top, von der Stimmlage her oder sonstiges, aber ist egal, wir haben Jesus groß gemacht im Pforzheim und das war toll.
Was mir ganz wichtig ist, es war egal, aus welcher Gemeinde ich gekommen bin. Die Wahrheit, die Mitte, Jesus Christus, das macht's aus. Wir waren gleich alle, ich sag mal, online miteinander. Ja, und man hat richtig spüren können, von Lied zu Lied, wie auch diese Anbetung gestiegen ist. Es war so, Entschuldigung, SCH, egal, was die links und rechts deckten, wir haben unseren Herrn angebetet und das ist A und O. Und das spüre die Leute ab, ohne dass du was sagst, dass es da um was anderes geht, wie um Ostern, um den Schöpfer. Und das nimm das auch mit in den Alltag, nimm das mit. Unterschätzt niemals, wenn du deinen Herrn anbetest, egal wie. Unterschätzt es nicht. Und nochmal, Einheit ist so wichtig. Der Herr Jesus im Herzen ist die Hauptsache und das sieht die Welt da draußen und wird dann nachfragen. Ja. Amen.